Ja, lieber Herr Jesus, wir warten auf dich. Wir strecken uns aus in dieser Welt, die so in sich selbst gefangen ist, die aus tausend Wunden blutet. Wir warten auf dich, sehen dir entgegen, weil wir es spüren, dass unser Leben nur heil werden kann, wenn du kommst, weil du kommst. Amen. Sie dürfen den Weihnachtsbaum ruhig noch stehen lassen. Die Weihnachtszeit, der Weihnachtskreis geht bis zum 2. Februar. Und diese Unart, die Weihnachtsbäume schon rauszuschmeißen, wenn gerade Silvester vorbei ist, ist eine Unart. Er hat es aber damit zu tun, dass wir in einer heiligen Zeit leben. Wenn man das Haar vergisst, wird aus der heiligen Zeit eine heilige Zeit. Und das ist halt an vielen Ecken so. Also lassen Sie ihn ruhig noch ein bisschen stehen. Er wird dann ein wenig nadeln, so wie wir im Alter auch ein wenig nadeln. Er wird schlanker werden, während wir im Alter meistens ein bisschen zulegen. Aber das macht nichts. Lassen Sie ihn stehen. Er tut Ihnen gut, weil er Sie daran erinnert, dass in einer verlorenen Welt Christus gekommen ist. Wenn ich mir für den Anfang eines Jahres einen Predigtext wünschen dürfte, dann wäre das eher ein Mutmachwort, so wie es da an der Wand hängt. Die neue Jahreslosung ist ja ein Mutmachwort. Ich schenke euch Menschen mit euren alten, verzagten Herzen ein neues Herz. Ich lege in eure ängstlichen und sorgenvollen Gemüter meinen Geist. Was für ein schönes Mutmachwort. So eine Zusage. Ich bin bei euch alle Tage, auch in den schweren Zeiten, die auf euch zukommen. Sowas wünschte man sich ja als Predigtwort für den zweiten Sonntag im neuen Jahr. Der erste war ja schon. Ein Wort, das hilft, dem Unbekannten und Ungewissen entgegenzugehen, mutig. Denn das geht ja wahrscheinlich doch vielen von uns so, dass sie ein wenig besorgt und ängstlich fragen, was wird denn in diesem neuen Jahr werden, dessen ersten Tage gerade vor uns liegen. Wenn man so Tagesschau guckt oder so, da hat man das Gefühl, inzwischen ist Kassandra, die Unheilsprophetin, die große Wortführerin, wenn es um das Geschehen in der Welt geht. Unser Predigtwort, auf das wir gleich hören, gehört nicht zu den Worten, die für einen sorgenfreien und unbeschwerten Anfang stehen. Sondern es scheint eher zu passen für wirr und verwirrende Zeiten. Für Zeiten eben, wie sie heute sind. Matthäus 4, die Verse 12 bis 17. Da nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am Galiläischen Meer liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht. Das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das im Finstern saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen im Land und Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße. Denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Man muss sich das einen Augenblick lang einfach einmal versuchen vorzustellen. Wie ein Lauffeuer geht es durch das Land. Johannes ist festgenommen worden. Herr Herodes hat ihn in das Gefängnis in seinen Palast am See bringen lassen, nach Tiberias. Und da stehen sie dann zusammen mit Jericho und Kapernaum und anderswo. Hast du es auch schon gehört? Johannes ist festgenommen. Die Staatspolizei hat ihn kurzerhand abgeholt. Ja, ich weiß es und ich habe es schon lange befürchtet. Denn es ist zu viel, was er gewagt hat. Er hat die Leute zu hart angegriffen. Man kann nicht gegen alles kämpfen, muss sich auch mal Freunde suchen. Und ein anderer, ich habe es ja immer gesagt, Johannes ist kein Realist. Wie er die Priester angegriffen hat, wie er die mächtige Tempelpartei angegriffen hat und was er den Pharisäern alles gesagt hat. Ja, sagt einer, ich war dabei, als er es rief, Schlangenbrut seid ihr, alle reif zum Gericht. Und nun steht er selbst vor dem Gericht. Nun sitzt er selbst im Gefängnis. Herodes liebt es nicht, wenn er daran erinnert wird, dass seine Frau nicht seine Frau ist. Das wird Johannes teuer zu stehen bekommen. Und wieder ein anderer, ja, aber was wird denn ohne Johannes werden? Was wird aus der Bewegung, die er angefangen hat? Denkt doch an die tausend und abertausend Menschen, die dort am Jordan waren. Was wird aus ihnen? Ist denn nun alles umsonst, was er getan hat? Und dann fällt es einem weiteren ein, er hat aber doch einen anderen angekündigt. Er hat auch davon geredet, dass nach ihm ein Stärkerer kommt, der sich als der Messias erweisen wird. Ob der jetzt kommt? Ob der jetzt die Botschaft des Johannes aufnimmt und weiterträgt? Gerade jetzt? Schlechte Zeiten für Propheten, so könnte man diesen Zeitpunkt überschreiben. Es gibt Zeiten, da ist es besser, still zu sein. Da ist es schon besser, sich ruhig zu verhalten. Denken ist ja nicht verboten. Aber laut sagen, was man denkt, das zahlt sich nicht aus. Schlechte Zeiten für Propheten, das gilt nicht nur damals, auch nicht nur heutzutage in der Türkei oder in Syrien oder in Russland, in manchen Teilen von Amerika. Das gilt eben auch heute. Wer heute bei uns anfangen wollte, die Wirklichkeit der latenten Fremdenfeindlichkeit aufzudecken, ob der nicht auch bald seinen Herodes findet? Wer heute bei uns sagen würde, es ist Torheit, wenn ein Volk glaubt, sich aus der Verantwortung für die Völker um es herum verabschieden zu können, sich als eine Insel der Seligen zu isolieren, ob der nicht auch bald sein Herodes findet? Wer heute bei uns Ehebruch noch Ehebruch nennt, ob ganz oben im Staat oder in der Nachbarschaft? Wer die Gier nach dem Haben wollen, nach dem Genuss und dem Geld, die schamlose Haltung, erst komme ich, dann kommt eine lange Zeit gar nichts, dann kommt noch einmal ich, wer das Sünde nennt, ob der nicht auch bald sein Herodes findet? Wer heute den Mund aufmacht, wo alle schweigen, wer nach vorne tritt, wo alle stillstehen, ob der nicht auch schnell merkt, zu viel gewagt? Schlechte Zeiten für Propheten, für Menschen der Wahrheit Gottes. Und doch sind sie gefragt, weil Gott nach ihnen fragt. Die Verhaftung des Johannes ist, so sagt es unser Evangelium, nicht das Startsignal Gottes für den geordneten Rückzug. Das ist ja das, was im Augenblick meine Kirche, an der ich so hänge, ein bisschen versucht zu organisieren, den geordneten Rückzug. Sondern es ist das Signal Gottes für den neuen Anfang. Denn durch diese Verhaftung setzt Gott das Signal an Jesus, du musst jetzt übernehmen. Jetzt beginnt deine Zeit. Johannes war. Jetzt bist du dran. Aber es ist dann seltsam, wie Jesus anfängt. Er beginnt mit einem Ausweichen. Er zog sich nach Galiläa zurück, steht da. Er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum. Er geht weg von Judäa und geht weg von Nazareth. Er geht hin nach Kapernaum. Kapernaum, das ist eine Stadt auf der Grenze. Hinter Kapernaum nach Osten, so liegt das Land des Philippus. Dorthin kann man notfalls flüchten. Denn Philippus ist nicht allzu gut, auf seinen Bruder Herodes zu sprechen. Ist Jesus also so um seine Sicherheit besorgt, dass er zuerst eine günstige Stelle für eine mögliche Flucht sucht? Nein, es geht Jesus nicht um die beste Startposition für die Flucht, für den Rückzug aus der Gefahr. Es geht um etwas anderes. Das wird breit in unserem Text entfaltet. Es geht Jesus um den Gehorsam gegen seinen Wegweiser. Was ist das für ein Wegweiser? Es ist das Wort der Schrift. Jesus lässt sich seinen Weg nicht von taktischen Überlegungen zeigen, auch nicht von missionsstrategischen Gesichtspunkten. Jesus lässt sich seinen Weg auch nicht von Vorurteilen zeigen. Wenn das alles für ihn gegolten hätte, dann war er in Kapernaum fehl am Platz. Kapernaum, der Ort, wo er hingeht, das war harter Boden. Harter Boden. So wie manche Leute von der Wetterau und vom Vogelsberg reden. Harter Boden für geistliche Verkündigung. Für religiöse Verkündiger. So hart, dass sich die meisten dort nicht mehr blicken ließen. Da gibt es unter den Rabbinen ein Wort des Johanan ben Zakkai, der 18 Jahre lang dort gepredigt hatte. Dieser Johanan ben Zakkai sagt über Kapernaum und Galiläa: Galiläa, Galiläa, du hast das Gesetz. Deshalb wird dein Ende das der Räuber sein. Bei Jesaja heißt es Galiläa, das Galiläa der Heiden. Dort fängt man nicht an, wenn man Erweckung will. Dort fängt man nicht an, wenn man Israel zum Heil rufen will. Dort sind die Menschen nicht auf die ewigen Dinge ausgerichtet und befassen sich nicht mit religiösen Fragen. Dort geht es handfest zu. Es geht ums Einkommen, ums Auskommen, ums Durchkommen. Es geht um das Geld, um die Tüchtigkeit, um das Genießen des Lebens, darum die Feste zu feiern, wie sie fallen, wenn es sein muss, auch bei der Goldenen Hochzeit. Überall, wo Essen und Trinken umsonst ist, da finden sich die Leute ein. Nein, dorthin geht keiner, der predigen will, und Erfolg will. Und Sie merken vielleicht, ein bisschen passt das, was man über Galiläa damals sagt, in unsere Zeit heute und sogar in das eine oder andere Vogelsbergörtchen. Aber Jesus lässt sich in seiner Ortswahl nicht von Gesichtspunkten wie Erfolg und Aufsehen und Zulauf leiten. Jesus orientiert sich anders. Sein Wegweiser ist das Wort der Schrift. Und da steht es nun bei Jesaja. Das Land am Meer, Sebulon und Naphtali, das Volk im Schatten des Todes und der Dunkelheit, das ist der Adressat des kommenden Messias. Und deshalb geht Jesus nach Kapernaum. Vom Wort der Schrift lässt er sich den Weg zeigen. Der Sohn Gottes folgt dem Wort der alten Propheten und vertraut sich mit seinem Weg diesen Worten an. Wo finde ich Wegweisung für mein Leben? Diese Frage wird ja auch heute oft gestellt. Auch unter uns gestellt. Diese Frage stellen junge Leute, wenn es um ihre Berufswahl geht. Wenn es um die Partnerwahl geht. Und manche sagen dann Augen auf bei der Partnerwahl. Um die Fragen, wie verhalte ich mich denn in dieser Zeit, in der der Ellenbogen scheint das wichtigste Körperglied zu sein scheint, richtig. Menschen in unserer Zeit suchen an allen möglichen und manchmal auch unmöglichen Stellen nach Wegweisung. Bei der Meinung der Mehrheit. Die Mehrheit kann doch so falsch nicht liegen. Aber das ist eine gefährliche Wegweisung. Die Mehrheit der Lemminge rennt in den Abgrund und dann rennt der einzelne Lemming mit. Oder man sucht Wegweisung bei der Wissenschaft. Aber das, was heute noch als sicher gegolten hat, ist in der Wissenschaft morgen vielleicht schon als sehr vorläufiges Wissen überholt. Man sucht Wegweisung bei den politischen Meinungsträgern. Die aber suchen manchmal ihre Wegweisung bei den Demoskopen. Das erinnert mich an eine kleine Geschichte, steht nicht hier, aber das erzähle ich trotzdem. In Kanada ist ein weiser Mann und er ahnt, also ein Bleichgesicht, ne? Und er ahnt, dass der nächste Winter so einfach nicht wird. Und dann schickt er einen Boten zu einem alten Indianer und lässt den fragen, wie wird denn der nächste Winter werden. Der alte Indianer steigt auf einen Berg, guckt und sagt, naja, man weiß es noch nicht so richtig, aber es könnte sein, er wird hart. Der Bote geht zurück, der weise Mann hört das und fängt an und macht Holz. Was denn auch sonst? Damit er genug Kaminfeuerzeug hat, Holz hat. Und dann hat er einen großen stattlichen Berg liegen, ist aber nicht sicher, ob das reichen wird. Also schickt er wieder zu dem alten Indianer und lässt fragen, wie wird der nächste Winter. Der steigt auf den Berg, guckt und sagt, es wird ein harter Winter werden. Der Bote geht zurück und sagt, der alte Indianer hat gesagt, es wird ein harter Winter werden. Also, was macht das Bleichgesicht? Noch mehr Holz. Dann schickt er seinen Boten wieder zu dem alten Indianer und lässt den fragen, wie wird denn der nächste Winter? Der steigt wieder auf seinen Berg, guckt und stöhnt und sagt, es wird ein ganz furchtbar harter Winter werden. Da sagt der Bote, woher weißt du das denn eigentlich alles? Ja, sagt der Indianer, der weise Mann hat einen riesen Berg Holz gemacht. So kommt mir das manchmal mit unseren politischen Meinungsträgern und den Demoskopien vor. Demoskopie ist ja ein Wort, das ganz nah bei den Demagogien liegt. Da muss man nur zwei oder drei Buchstaben verdrehen. Oder man sucht seine Wegweisung bei Horoskop und Wahrsagern. Man sucht Wegweisung bei Freunden und Bekannten, Wegweisung bei Beratungsstellen und bei Beratern aller Art. Das schlimmste Urteil, das heute über einen Menschen ausgesprochen werden kann, heißt ja, er ist nicht beratbar. Er hat keinen Coach. Schrecklich. Niemand, der ihm sagt, was er machen soll. Alle brauchen Beratung und alle brauchen Wegweisung. Ja, es ist wahr. Wir brauchen alle Wegweisung. Und wir als Christen können von Jesus lernen, ich darf die Wegweisung für mein Leben, für die Schritte meines Lebens im Wort der Schrift erwarten. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Menschen, der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Das ist der Konfirmationsspruch meiner Frau. Die der Geist Gottes leitet, haben einen guten Wegweiser. Einen, auf den Verlass ist. Das ist das Versprechen, das uns die Evangelien immer wieder in der Person Jesu vor Augen halten. Wer sein Leben an dem Wort der Schrift ausrichtet, der wird auch geführt durch dieses Wort. Wer unter uns sein Leben von der Schrift führen lässt, der wird es erleben, wie dieses Wort ihn bis in die konkreten Fragen des Wohnortes, des täglichen Kleinkrams nicht ohne Führung lässt. So wie Jesus sich seinen Wohnort zeigen lässt, so dürfen wir uns auch unseren Platz von Gott zeigen lassen. So dürfen wir uns auch dem Wort anvertrauen. Es wird uns führen, so dass wir staunen werden. Nun ist noch eins wichtig, da steht nicht nur das Wort führt Jesus, sondern es steht auch da, wo es ihn hinführt. Nach unten. Vielleicht ist das die größte Schwierigkeit, die wir mit dem Wort Gottes haben, weil es unserem Lebensgefühl widerspricht. Wir wollen immer gerne hoch hinaus, nach oben, an die Spitze, nicht nur in der Bundesliga, auch sonst. Du musst Spitze sein. Ich erinnere mich noch, ich stehe als kleiner 12-jähriger Bub nach dem ersten Halbjahreszeugnis am Gymnasium bei unserem Klassenlehrer, den wir sehr geliebt haben, und frage ihn, Herr Arzt, so hieß der, wer hat denn das beste Zeugnis? Und Sie ahnen schon, welche Antwort ich mir erhofft habe. Und was sagt mein Klassenlehrer? Ist das denn wichtig? Was für eine kluge Antwort. Aber wie schräg zum Denken unserer Zeit. Wir wollen steigen, wir wollen oben sein, das Wort aber, auf das Jesus hört, zeigt Jesus den Platz unten. Bei den Abgehängten, bei den Abgeschriebenen, bei den Hoffnungslosen. Im Schatten des Todes sitzt das Volk, zu dem Jesus geht. Da ist von Glanz und Gloria nichts zu sehen, da ist nicht die Pracht Jerusalems, da ist nicht die intellektuelle Herausforderung der gelehrten Schulen, da ist nicht die Zustimmung der frommen Gesetzeslehrer. Dorthin stellt Gott Jesus. Und dort lässt er ihn ausrufen, kehrt um, das Himmelreich ist nah. Da soll das Reich Gottes nahe sein? Ja, gerade da. Denn da, wo er das sagt, ist Jesus. Er ist der, der das Reich bringt. Er ist der, der das Licht über denen ist, die im Schatten des Todes leben. Und wir dürfen diesen Ruf Jesu weitertragen. Das Himmelreich ist genaht. Wir dürfen es für uns annehmen, dass er zu dem Volk sitzt, das im Schatten des Todes sitzt. Und wir dürfen es auch weiter sagen, dass es da nicht immer dunkel bleibt. Dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Dass die Hoffnungslosigkeit uns nicht auffressen darf. Dass durch das Dunkel hindurch ein Licht dringt, das hell macht, das heller ist als alle Sonnen. Wir brauchen dann nicht mehr hoch hinaus zu wollen, um das Leben zu haben, um uns bei Gott angenehm zu machen. Denn Gott kommt ja hinab und ruft die Welt und uns zu sich zurück. Im Johannes klang dieser Ruf, das Himmelreich ist da herbeigekommen, ja noch bedrohlich. Kehrt um, so hörte sich das bei Johannes an, sonst wird euch der kommende Richter verurteilen. Nun aber im Munde Jesu ist es ganz und gar Einladung. Kehrt um, geht wieder auf Gott zu, der zu euch gekommen ist. Zu euch, die ihr seid, wie ihr seid, die ihr so weit ab seid. Das ist es, was Jesus tut. Er ruft in die Gegenwart Gottes. Sein Ausrufen des Reiches ist nicht Ankündigung einer fernen Zukunft, sondern Eröffnen der Gegenwart jetzt. Gott ist gegenwärtig. Glauben wir das eigentlich? Er ist da, hier, jetzt, unter uns. Er ist gegenwärtig in dem, der der Sohn Gottes ist. Und es ist dieses Wissen der Gegenwart Gottes, die alles Handeln Jesu bestimmt. In seinem Wort und seinem Tun stellt er in diese Gegenwart hinein. Unmittelbar danach folgt bei Matthäus der Ruf in die Nachfolge. Es ist der Ruf in die Gegenwart Gottes, die in Jesus aufleuchtet. Amen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, du rufst auf einen neuen Weg, zur Umkehr, zu neuen Schritten. Du rufst die, die sich nichts Neues mehr zutrauen, die festsitzen in den Tälern der Angst, im Schatten der Resignation, abgestrichen, ausgestrichen aus den Listen der Erfolge und der Erfolgreichen. Du aber hältst fest, euch gilt der Ruf des Vaters. Euch öffne ich den Weg. Mein Rufen sucht dein Folgen. Und ich höre dich rufen, mich in meinen Ängsten, mich in meinen Dunkelheiten, höre dich mich rufen beim Namen. Ich will dir folgen, umkehren zu dir, umkehren mit dir. Amen.